Wenn du auf der Topline nicht in der Lage bist, irgendwie dein Geschäftsmodell zu befüttern, dann musst du schauen, dass du es auf der Kostenseite hinbekommst. Und das ist im Moment echt schwierig, weil man für die Topline ist man angewiesen auf eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit den OEMs oder auch mit den Tier 1, wenn das die entsprechenden Kunden sind. Und wenn das nicht funktioniert, dann bleibt dir nichts anderes übrig, dann als auf der Kostenseite entsprechend zu agieren. Und da sind nicht viele geschult oder du hast nicht genügend Geld, um dir dann diejenigen Kompetenzen einzukaufen, die das dann für dich machen. Und somit sind einige fast eingefroren und stuck in diesem Zustand und hoffen so ein bisschen drauf, dass sich die Welt wieder so entwickelt, wie sie mal war. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering.
Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mobility Pioneers. Hier ist Jürgen Stackmann und ich freue mich heute, euch einen ganz besonderen Gast vorzustellen, den ich schon lange kenne und sehr, sehr schätze. Herzlich willkommen, Jan Burkhardt.
Hallo, Jürgen, grüß dich.
Grüß dich, ja, ich merke gerade an, du kommst aus der Erkältungszone Süddeutschland. Schnee verweht, aber so ist das nun mal zu Winterszeiten.
Ja, München völlig eingeschneit aktuell. Ja. Und wie seit 40 Jahren eigentlich nicht mehr.
Ja, gut, ist doch schön. Wir warten immer auf den richtigen Winter. Jetzt haben wir mal einen.
Ne? So ist es.
Genau. Ja, ich möchte euch ganz kurz vorstellen, wer eigentlich Jan Burkhardt ist, also zumindest in kurzen Zügen. Dann steigen wir ein bisschen ein. Jan Burkhardt ist Co-Founder und Executive Partner und CEO von Barrels Group, einer Beratungsgruppe, die sich neu gefunden hat. Und 2011, wenn ich richtig mich erinnere, habt ihr es gegründet. Jan war natürlich in der Zeit vor Barrels schon unterwegs. Er war bei Oliver Wyman und auch bei der Audi AG, so kommt aus dem Automotive-Cluster heraus. Er ist Diplom-Volkswirt, so Diplom-Kaufmann und hat an der Uni Linz promoviert. Das ist vielleicht ein kleiner Überblick. Aber Jan, vielleicht tust du uns mal einen Gefallen, erzählst ein bisschen was zu Barrels. Mich würde vor allen Dingen interessieren, was macht Barrels, wie versteht sich Barrels, was macht ihr vor allen Dingen anders als die großen Beratungsunternehmen dieser Welt? Und ich glaube, eure Idee ist schon eine etwas andere Beratungsidee als die große andere Firmen haben.
Ja, du hast es gesagt, Jürgen, wir haben das gegründet in 2011. Also ich kam dann gerade aus der Audi heraus und war da zuletzt verantwortlich für Connected Services, also für Audi Connect. Davor war ich bei Oliver Wyman, du hast es erwähnt, und ich hatte somit Beratung und die Industrieerfahrung, alles aber im automobilen Umfeld. Und was ich dann realisiert habe persönlich war, ich möchte gerne meine eigene Firma haben, das allerdings nicht alleine, sondern mit Leuten zusammen. Und es gab da eben viele Vertraute, mit denen ich noch immer Kontakt hatte, und wir hatten uns entschieden, weil wir das alle vermeintlich gut konnten, eine Beratung zu gründen. Jetzt vielleicht können wir nachher nochmal drüber reden, nach der Financial Crisis vielleicht auf den ersten Blick nicht so schlau, aber in 2011 dann fokussiert auf die Automobilindustrie. Und das würde ich mal sagen, war so ein bisschen so der erste Unterschied. Klassische Top-Management-Beratung fokussiert nur auf Auto. Klar haben andere Berater jetzt automobile Practices, aber grundsätzlich nicht die reine Fokussierung aufs Automobil und somit auch nicht die reine Fokussierung aller Berater, die dann für sie arbeiten aufs Automobil. Das haben wir anders gesehen, weil wir am Horizont erkannten, dass jetzt rund um Konnektivität, aber auch Elektrifizierung, das ist schon viele Themen, upcoming waren, wo du, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung brauchst, um die bearbeiten zu können. Ja. Die großen Berater kamen ein bisschen preislich unter Druck. Ich meinte es durch Financial Crisis und nutzten eher jüngere Kollegen auf den unteren Stufen und die vielleicht gestern noch Pharma gemacht. Und somit waren wir da meines Erachtens nach mit dem Konzept so ein bisschen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle mit den richtigen Leuten rund um Seniorität und bedienten dann unsere Kunden, glaube ich, sehr, sehr intensiv. Erstmal, wie ich sage, den Top-Management-Beratung. Und dann jetzt nicht in dem Detailgrad folgend, aber wir haben dann versucht, sehr, sehr stark dieses Thema Konzept auch in die Umsetzung zu bringen. Das war uns sehr wichtig. Das passierte vornehmlich dann mit digitalen Produkten und auch dem Betrieb und Support von digitalen Produkten und versuchten so eine End-to-End-Kette aufzubauen. Haben danach neben den klassischen Beratungsaktivitäten, die wir haben, sind wir sehr stark auch durch Covid getrieben, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, in Assets gegangen und haben uns dann entschieden, neben Professional Service Firm-Aktivitäten eben auch in pleite gegangene oder kurz vor der Insolvenz stehende Zulieferer zu investieren und diese zu restrukturieren. und gleichzeitig auch in Mobilitätsstartups zu investieren. Und so sind wir in Summe, würde ich sagen, weniger klassischer Berater und mehr Lösungsanbieter für denjenigen, der wirklich ein Problem hat und jetzt nicht warten kann auf 6 Monate PowerPoint zum Beispiel.
Vielleicht nochmal, das ist eine, auch ein, glaube ich, Unterschied zu vielen anderen klassischer Beratung, Strategieberatung macht halt extrem viel Analytics, kommt zum Teil auch mit sehr guten, sagen wir mal, strategischen Grundgedanken, Grundkonzepten auf uns zu oder auf die OEMs zu oder auf die Kunden zu. Wir sind aber dann in der Implementierungsphase weitgehend raus. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied von euch. Ihr baut mit, ihr betreibt mit, auch an gemeinsamen Solutions, oder verstehe ich das verkehrt?
Nee, das ist absolut richtig. Also früher war das, und das weißt du ja aus deiner Zeit auch noch, sehr stark immer getrennt. Wer macht das Konzept und wer macht dann die Implementierung? Das war auch immer häufig eine Frage eigentlich des Tagessatzes, der dann vermeintlich auch bei der Implementierung niedriger war. Heute ist das allerdings so, dass es viele derart komplexe Konzepte gibt, die auch sehr, sehr kostspielig sind, dass man da eigentlich diesen Bruch zwischen den unterschiedlichen Unternehmen nicht haben möchte. Das gibt es zwar immer noch, aber bei vielen Themen eben auch nicht. Und das passt auch zu unserer Devise, ich muss mir da die Suppe auch auslöffeln, die ich da vorne einbrocke. Und das führt auch immer wieder dazu durch diesen Zirkel, dass ich da nicht irgendwelche Konzepte kreiere, die am Ende nicht wirklich umsetzbar sind. Und das war immer für uns so ein Credo, wir wollen die Sachen sehen auf der Straße oder wir wollen sie im Gesicht des Kunden sehen, aber auf jeden Fall wollen wir die Sachen sehen und dementsprechend haben wir alles gemacht, um diese Implementierung auch tatsächlich hinzubekommen. Das ist eben nicht nur ein Rollout im Land, sondern das können digitale Produkte oder Algorithmen sein, alles, was dazugehört, damit das, was man sich konzeptionell überlegt, tatsächlich auch sichtbar ist.
Hm. Du hast gerade angesprochen im Satz, dass ihr euch über den Venture-Capital-Bereich sehr stark engagiert, auch im Supplier-Bereich. Ist das ein allgemeines Supplier-Spektrum? Ich sag mal tatsächlich auch in die Hardware-Supplier-Seite rein. Oder seid ihr eher daran interessiert, ich sag mal, im Bereich Software-Supplier, also Dienste-Supplier, euch zu engagieren und da ein Portfolio aufzubauen, zu restrukturieren und entweder, ich sag mal, in die Nutzung zu bringen oder dann wieder zu verkaufen? Wie sieht das aus bei euch?
Also Zweiteres, was du gesagt hast, ist vielleicht Ziel, aber gerade diejenigen, die sich mit Software beschäftigen, sind jetzt weniger aktuell von Insolvenzen betroffen. Und wenn du jetzt so in die Insolvenzsituation reinschaust, dann sind es eher die klassischen auch Metallbieger und so weiter Unternehmen, die zwar nach wie vor eben für die Fahrzeuge wie früher auch gebraucht werden, aber eben nicht mehr die entsprechende Wichtigkeit an unterschiedlichen Stellen genießen und häufig absolut gestruggelt sind in den letzten Jahren, was das Thema Preise auch in Richtung OEM anging, die, ja, weißt du auch, eine Riesenparty gefeiert haben im Sinne von hohe EBIT-Beiträge, aber das natürlich nicht an die Zulieferer weitergegeben haben. Und dementsprechend sind wir jetzt in der Situation mit zusätzlichem Wettbewerbsdruck, zum Beispiel auch von China, dass viele auch in Europa oder Deutschland ansässige Zulieferer dann straucheln kommen. Und da konzentrieren wir uns drauf und haben dann, das haben wir unter Equity Partners firmiert, da konzentrieren wir uns eben auf die klassischen, traditionellen, in distressed situations, sagt man, zu liefern befindlichen, uns zu konzentrieren und denen dann wieder auch aufs Pferd zu helfen. Das, was du als Zweites gesagt hast, das ist eher so das, was wir bei Digital Ventures machen, nämlich eher die Investitionen in Startups. Und da ist es natürlich häufig, hat es was mit Software und oder Nachhaltigkeit etc.
zu tun. Kommen wir nochmal auf die Situation der Supplier zu sprechen. Ich bin da auch ein bisschen engagiert zum jetzigen Zeitpunkt und sehe jetzt, ich habe 32 Jahre lang die OEM-Brille aufgehabt. Jetzt habe ich zum ersten Mal tatsächlich viel Zeit auch für eine Supplier-Brille, die tatsächlich, muss man sagen, in einen Mega-Squeeze reingerutscht sind. Die OEMs haben in diesen Covid-Zeiten, die ja für viele, würde ich sagen, nachhaltig schlechte Zeiten waren, muss man sagen, die OEMs haben sich ja nicht, muss man sagen, in den 2 Jahren Covid einfach megamäßig, ich sag mal, im Bereich Revenue erholt. Die haben die Nachlässe reduziert, Preise erhöht, zum Teil, größtenteils muss man sagen, Rekordprofits eingefahren in diesen 2 Jahren mit deutlich weniger Produktion oder verfügbaren Produkten. Die Supplier, wie gesagt, die haben eine ganz andere Sicht auf diese 2 Jahre, weil die halt genau in diesen Squeeze reinrutschen, den du beschreibst. Gibt es zurzeit in Deutschland eigentlich schon, ist es schon ein konsolidierter Bereich oder ist die Konsolidierung erst am Anfang? Also wir haben ja gerade gehört, Conti streicht viele Stellen in Deutschland, viele Supplier streichen Werke, nehmen einfach Kapazität raus und müssen sich restrukturieren. Sind wir da nicht erst am Anfang dieses Weges oder ist das schon erkennbar, dass man da auch mal so eine Art Licht am Horizont sieht?
Total wichtige, aber auch komplizierte Frage, die man jetzt so einfach nicht beantworten kann, weil das schon auch unterschiedliche Archetypen von Zulieferern in dem Zusammenhang gibt. Ne? Da gibt es den klassischen, zum Beispiel Machtauspuffschellen Zulieferer, der natürlich damit beschäftigt ist, zu überlegen, wie sieht eigentlich mein Angebotsportfolio der Zukunft aus. Da ist es natürlich dann schon schwierig, weil es dann eher Produkte sind, die man möglicherweise auch relativ einfach in einer Second Source und so weiter beziehen kann. Dann gibt es Unternehmen, die sehr stark darüber nachdenken, verbleibe ich jetzt eigentlich ausschließlich in der Automobilindustrie oder baue ich mir möglicherweise auf Basis meiner Kompetenzen andere Säule irgendwo anders auf. Dann gibt es diejenigen, die dann sehr stark auf Elektromobilität gewettet haben und auf einmal in Straucheln kommen, weil dann die Absatzzahlen nicht mehr so sind, wie man sich das eigentlich in die Business Cases reingeschrieben hat. Und dann sind es die klassischen Zulieferer, die sich weiterentwickelt haben, aber dann immer wieder überrascht werden von, ja, ich nehme dir so und so viel am Ende der Woche ab und dann ist es nur die Hälfte und dann frei nach dem Motto, komm klar damit. Und gerade letztere, mit denen beschäftigen wir uns intensiv und da siehst du schon, dass man dann, und so machen wir das natürlich auch, durch Ergänzungsinvestitionen schaut, ob man dann möglicherweise auch bestimmte Kapazitäten ins Ausland verlagern kann. Dazu wird man natürlich mehr oder weniger gezwungen, weil wenn du auf der Topline nicht in der Lage bist, irgendwie dein Geschäftsmodell zu befüttern, dann musst du schauen, dass du es auf der Kostenseite hinbekommst. Und das ist im Moment echt schwierig, weil man für die Topline ist man angewiesen auf eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit den OEMs oder auch mit den Tier 1, wenn das die entsprechenden Kunden sind. Und wenn das nicht funktioniert, dann bleibt dir nichts anderes übrig, dann als auf der Kostenseite entsprechend zu agieren. Und da sind nicht viele geschult oder du hast nicht genügend Geld, um dir dann diejenigen Kompetenzen einzukaufen, die das dann für dich machen. Und somit sind einige fast eingefroren und stuck in diesem Zustand und hoffen so ein bisschen drauf, dass sich die Welt wieder so entwickelt, wie sie mal war. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering.
Ja, sehe ich auch so. Wir haben echt einen strukturellen Wandel in fast allen Dimensionen vom Automobil, von der Kerntechnik. Ich glaube auch, tatsächlich auch die Marktgrößen sind, zumindest mal für die Hersteller, die in Europa tätig sind, sind jetzt, glaube ich, einfach stagnierend bis negativ. Das ist die Vorwende, vor Covid-Zeit wird einfach im Markt, glaube ich, nicht mehr zurückkommen. Das heißt aber, dieser Druck wird bleiben, der geht nicht mehr weg. Das
absolut.
Auch so.
Sehe ich genauso wie du.
Vielleicht eine Frage an ihr. Beratet sehr viele Top-OEMs, auch und gerade, glaube ich, aus Europa. Ist das richtig? Ne? Ihr seid im Wesentlichen fokussiert, ich sag mal, auf die europäischen oder deutschen OEMs, ne?
Ja, also wenn du dir jetzt mal so ein bisschen unseren Umsatzsplit vornimmst, dann ist es schon so, dass wir etwa die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte mit Herstellern machen, dann etwa ein Drittel, vielleicht ein bisschen mehr als ein Drittel mit den Zulieferern und der Rest auch M&A, also Private Equity Geschäft. Und das aber nicht nur in Europa oder Deutschland, sondern schon auch in den Schwerpunkten USA und für mich besonders auch China. Also deswegen habe ich natürlich auch viel mit den eher neuen OEMs aus chinesischem Raume zu tun, die damit beschäftigt sind, sich alle auf den Weg nach Europa zu machen.
Ja, ja, auch die werden es nicht alle schaffen, das ist meine Meinung. Aber lass uns das Thema China vielleicht nochmal separat sehen, weil ich glaube, tatsächlich sind die auch, muss man sagen, vielleicht der globale Challenger Nummer eins für alles, was es im Automobilbereich gerade gibt. Gucken wir uns dann mal die Europäer an. Wenn du die Landschaft der europäischen OEMs anguckst, dann sind ja nicht mehr so viele übrig geblieben. Das sind ja meistens Riesengruppen geworden, Stellantis, Volkswagen, Mercedes, BMW und Co. Alle, merkst den allen diesen Herstellern, merkst du zurzeit an, dass die einfach hochgradig nervös sind. Alle versuchen letztlich ein neues Geschäftsmodell, eine Modellierung für eigentlich zu finden für die Zukunft unter den Parametern. Ja, wahrscheinlich weniger Volumen, wahrscheinlich begrenzte Absatzmöglichkeiten vom Revenue-Bild her mit extremen Kostendrücken, die eben halt aus dem Wettbewerbsvergleich kommen. Beschreib du mal aus deiner Sicht einfach mal simpel, wie siehst du die europäischen Hersteller eigentlich zurzeit aufgestellt und was ist das, was die am meisten treiben muss zum jetzigen Zeitpunkt?
Also ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du simpel gesagt hast. Ne? Also so die Beantwortung der Frage fällt mir vielleicht gar nicht so schwer, aber simpel ist jetzt wahrscheinlich in dem Kontext echt schwierig. Also ich versuch's mal. Also ich hab vielleicht, um dir ein Gefühl zu geben, das ist ja nicht nur so, dass wir dann unser Wissen aus etwaigen Gesprächen und Projekten mit unseren Kunden bekommen. Wir haben ja selber auch unsere eigene Strategie zu definieren. Und zu dem Zweck spreche ich ja natürlich jetzt auch über unsere Kunden hinweg mit sehr, sehr vielen Menschen, also zuletzt dann vor einem Jahr etwa mit 150 Gesprächspartner quer durch die Bank, OEMs, Supplier, alles, was du dir vorstellen kannst, um da natürlich auch zu verstehen, was sind denn da deine Themen? Und dann im zweiten Schritt natürlich auch, wie sind wir da positioniert und sind wir da gut überhaupt bei den Themen und was rätst du uns? Ne? Das ist immer die Grundlage eigentlich für unsere eigene Strategie. Daraus sind 9 strategische Cluster entstanden und die sollten natürlich schon auch in einer gewissen Art und Weise simpel damit korrespondieren, was die Probleme unserer Kunden sind. Um das hier vielleicht mal ein bisschen pyramidal abzuschichten. Jürgen, es ist so, dass du natürlich, klar, wir kommen da vielleicht nachher nochmal drauf, grundsätzlich damit konfrontiert warst, auch in Richtung Covid. Jetzt sind wir damit beschäftigt, nach wie vor Fahrzeuge zu verkaufen, sind eigentlich noch brutal physisch orientiert. Na, jetzt auf einmal sind die Leute aber zu Hause. Parallel dazu verkaufen wir keine Verbrenner mehr, sondern Elektro. Das heißt, das, was ich noch irgendwie im Gespräch physisch gut machen konnte, da war ich dann digital überhaupt nicht drauf vorbereitet. Das heißt, ich habe eine Umwälzung innerhalb von meiner Entwicklung von den klassischen PEP, also Produktionsentwicklungsprozessgetriebenen Themen rund um den Verbrenner in Richtung Elektro, dann schlägt mir natürlich auf einmal das Thema Software da ein, ne? Weil ohne, dass du dich mit dem Thema Software beschäftigst, das kannst du natürlich genauso auch für Verbrenner sagen, aber insbesondere bei Elektromobilität wird das dann besonders wichtig. Das heißt, der Fahrzeugentwicklungsprozess selber, dann alles im Upstream, wie kaufe ich dann auch digitale Dienste und so weiter ein, passt überhaupt gar nicht zu der Organisation und Incentivierung, die ich da habe. Völlig neue Partner, mit denen ich arbeiten muss. Die Produktionen, die ich dann aufgebaut habe rund um Verbrenner, muss ich mir dann überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Ne, mache ich das im BMW-Style, dass ich dann in dem Moment sage, da kann ich dann auch alles drauf produzieren? Ist mir jetzt mal gelinde gesagt egal, das ist dann eine Strategie oder konzentriere ich mich vielleicht ausschließlich auf Elektro, auch der Weg eines anderen, weil ich dann sage, dann habe ich gegebenenfalls Skaleneffekte. Dann muss es allerdings auch fliegen und dann hänge ich schon ein bisschen am Fliegenfänger, wenn sich dann auf einmal die Situation vielleicht auch aufgrund von Geopolitik nicht so in die Richtung entwickelt, wie ich mir das vorstelle. So, und dann musst du die Fahrzeuge am Ende auch verkaufen. Und dann hast du da festgestellt, auf einmal in Covid, Mensch, da hatte ich totale Preisstabilität. Das will ich aber für immer und ewig eigentlich so weiter fortsetzen. Ergo baue ich doch mal meinen ganzen Vertrieb in die Richtung um. Und somit hast du ein Unternehmen, das eine absolute Baustelle ist an den unterschiedlichsten Stellen. Und das bei Unternehmen, die es über die letzten über 100 Jahre eigentlich gewohnt waren, dass du keine Baustellen hast, jetzt mal einfach gesprochen, sondern klare
Prozesse,
klare Bereiche, klare Strukturen, klare Hierarchien. Ich bin der OEM und du bist der Zulieferer und so weiter. Und wenn sich das natürlich in einer gewissen Art und Weise alles verändert und ich alle Prozesse verändern muss und ich nicht gewillt bin, an unterschiedlichen Stellen auch meine Attitüde in dem Zusammenhang zu verändern, dann wird das halt irgendwie ein relativ fragmentiertes Ding. Und dann sind diejenigen, die eigentlich von Beginn an, und da wird natürlich dann immer auch zum Beispiel Tesla dann vorweggetragen, die das dann völlig anders angehen, das Thema viel stärker aus der Kundenbrille, sehr viel höhere Eigenwertschöpfung, weil man einfach sagt, ich muss dieses Wissen haben, dann gezieltes Vergeben an Zuliefern und so weiter. Wenn man das dann reinnimmt und sich dann immer nur an anderen orientieren muss, dann ist man einfach immer einen Schritt hinten dran. Und das würde ich, glaube ich, so unterm Strich sagen. Man hat das Gefühl, bei vielen unserer Kunden, man ist immer hinten dran. Man ist immer in der Under-Delivery, um jetzt mal so ein bisschen im so ein englisches Wort zu sagen. Und egal, was ich morgens mache, es reicht einfach nicht. Entweder ich kriege Innenärger oder ich kriege vom Kapitalmarkt Ärger, ich kriege von der Presse Ärger. Jeder steckt da irgendwie geartet drauf. Und das wird dann natürlich dann irgendwann zu viel. Ne? Und das ist, glaube ich, so eine Situation. Und wieder zurückkommen zu dem, was ich dir am Anfang gesagt habe. Das war so das, was aus den 150 Gesprächen herauskam. Da war es immer, ja, ich brauche nicht das 324. Konzept. Ich brauche eine Lösung am Montag. Kannst du mir eine Lösung am Montag liefern? Ne? Und das ist natürlich dann auch wieder schwierig, weil dann muss ein anderer in Vorleistung gehen. Und dafür muss man eben zusammenarbeiten. Und in dem Dilemma befinden wir uns allerdings mit der Aussage, dass die Basis, wenn ich das jetzt auch mit den Chinesen vergleiche, Jürgen, das, was wir eben gesagt haben, die Basis ist ja super. Ich meine, das, was wir haben im Sinne von physischer Retail etc., haben die nicht. Und man muss sich auch mal wieder so ein bisschen darauf besinnen, was da gut läuft und sich nicht den ganzen Tag treiben lassen. Und das ist ein bisschen das Credo, was ich versuche, auch in den ein oder anderen Kunden dann einzuhauchen, wenn es geht.
Ja, ich glaube, dieses gefühlt getrieben werden, statt selbst zu agieren, das ist das Neue, glaube ich. Stellst du auch fest, dass das Thema Kultur, Zusammenarbeitskultur, Partnering-Kultur, Kooperationskultur eine der ganz großen, ich sag mal, schwächend ist aus der deutschen Brille raus. Also wir sind, wie gesagt, dass wir sind eher extrem systematische Hardware-Kultur über Jahrhunderte aufgebaut oder ein Jahrhundert aufgebaut, inklusive des Partnersystems, und müssen jetzt anders arbeiten, anders denken, anders kooperieren lernen, damit einfach Geschwindigkeit aufgenommen werden kann. Das ist immer noch so ein bisschen aus meiner Zeit. Da hat sich tatsächlich das deutsche Ökosystem extrem schwer getan, zumindest in dem Unternehmen, in dem ich war, ja, Volkswagen. Vielleicht kannst du auch mal sagen, es gibt ja mehrere andere Deutsche sehen, ist das ein deutsches Phänomen oder ist es eher, ich sag mal, ein Thema von Volkswagen?
Nee, also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Phänomen, aber das ist, finde ich, auch einigermaßen klar, weil wenn du jetzt aus einer völlig erfolgsverwöhnten Vergangenheit kommst, ne, und jetzt war ich ja selber im Vertrieb aufgehängt, deswegen kann ich sagen, und dann wird da das tolle Fahrzeug entwickelt und hoffentlich sind die dann im Vertrieb es auch entsprechend in der Lage zu verteilen, weil gut genug ist ja das Fahrzeug. Es ist ja so ein bisschen so das Credo, wo man dann drüber schmunzeln muss, wenn man selber mal so in dieser ganzen Konstellation gearbeitet hat. Aber das zeigt ja, das meinte ich auch eben, das zeigt ja eine gewisse Attitüde. Ne? Und das zeigt ja, du bist der Zulieferer in der Stückzahl von X und die sage ich dir auch nicht mal genau, lieferst du jetzt aber in der genau richtigen Sekunde zu einem vor 700 Jahren verhandelten Preis an die Linie. Ne? Und wenn du das nicht machst, dann haben wir ein Riesenthema, weil ich habe nämlich irgendwie noch zwei weitere Zulieferer. Und das spricht ja jetzt nicht unbedingt eine Kooperationssprache. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Wenn man einen klassischen Zulieferer sich anschaut, dann ist das noch ein bisschen so. Wenn man sich jetzt jemanden anschaut, der so wie Nvidia oder sowas eher aus der Softwarebranche kommt, dann kippt das total ins Gegenteil. Wenn man dann in dem Moment festgestellt hat, da bin ich aber ganz schön abhängig und das ist aber ein totales Oligopol. Dementsprechend muss ich da vielleicht meine etwas andere Attitüde an den Tag legen. Und so ist das im Moment, finde ich, ein bisschen ausbalanciert. Man hat selber in der Mitte noch nicht richtig rausgefunden, aber was ist denn eigentlich meine Eigenwertschöpfung? Das ist für mich so das wichtigste Frage. Was will ich denn eigentlich für Kompetenzen in Zukunft haben und was muss ich dafür tun, die zu bekommen? Und das versucht man jetzt gerade links und rechts ein bisschen auszubalancieren. Kriegt man nicht hin, stellt aber zusätzlich fest, dass ohne Partner wird es nicht funktionieren. Ja, und wenn wir dann jetzt mal beispielsweise über das klassische Thema Cloud oder sowas sprechen, also da wird ja jetzt kein OEM in der Lage sein, seine eigene Cloud aufzubauen. Dementsprechend wird man schon sehen, abgeschichtet von Cloud über den Channel zum Fahrzeug bis hin zu den Steuergeräten und den Chips, dass man da von Unternehmen abhängig sein wird, die man so für sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht kopieren kann und auch nicht sollte, weil das Risiko viel zu groß ist.
Vielleicht nehmen wir nochmal die großen Europäer. Stellantis zieht einen ziemlich eigenen Weg durch Europa, extrem, ich sag mal, fokussiert auf eine ganz konsequente Behandlung von Komplexitäten, also Minimierung, Kostenstrukturen und so weiter in dem Bereich. Mercedes geht den Weg All Luxury, mit viel Debatte auch im eigenen Haus und auch im eigenen Vertrieb. BMW, wie du gesagt hast, glaube ich, versucht diesen Königsweg zu gehen, eigentlich alles noch hinzukriegen, also verbrennerisch, Plug-in-Hybrids bis zu, ich nehme an, Elektro, jetzt sind die auch ganz gut im Markt aufgestellt, aber versuchen diese Flexibilität sich zu erhalten. VW hat immer mit großen Schritten versucht, neue Konzepte anzugehen, Software über Carrier zu entwickeln. Die PowerCo geht jetzt sehr stark in dieses ganze Thema Batterieentwicklung, Batterieproduktion rein, also Vertiefung von Wertschöpfung. Wenn du diese drei großen oder vier großen Blöcke vergleichst, wen hältst du zurzeit als denjenigen, der wahrscheinlich das beste Rezept dafür hat?
Also zunächst mal finde ich das jetzt mal rein aus einer Berater- oder externen Perspektive heraus total interessant. Ne? Und weil vom Grundsatz her hattest du bis vor 10, 15 Jahren, also ich überspitze das immer ein bisschen mit eine langweilige Industrie, weil es dann so ein bisschen darum ging, ja, welches Fahrzeug fehlt mir denn an welcher Stelle vom Portfolio noch? Das war ja eine völlig andere Fragestellung, als das heute der Fall ist. Ne? Und dann hast du immer so ein bisschen von München nach Stuttgart oder nach Wolfsburg oder vielleicht dann auch nach UK geschaut. Heute ist das völlig anders. Das heißt, was ich erstmal schön finde, ist, dass da jeder versucht, seinen eigenen Weg zu finden. Und dann muss man auch klar sagen, dass der eigene Weg dadurch getrieben ist, was ich am Ende auch erreichen will. Vielleicht ist der eine wesentlich stärker kapitalmarktgetrieben, wie zum Beispiel einen Mercedes, als das beispielsweise einen BMW ist, der ja noch einen großen Teil auch in privaten Besitz an Aktien und so weiter hat. Ne, dann ist dann Stellantis, die sich klar gesagt haben mit den unterschiedlichen Marken, wenn ich da jetzt nicht einen Kostenvorteil, insbesondere bei meinen Massenmarken habe, dann habe ich überhaupt gar keine Chance. Ich habe aber dann vielleicht auch die Möglichkeit, den Kostenvorteil in meine höherwertigen Marken jetzt im Sinne von Batterien und Plattformen und so weiter einzusetzen. Und von Nachteil kann das sicherlich auch nicht sein. Also von daher ist das, was ich da so bei Stellantis sehe, das folgt schon einem Plan. Und der Plan ist ja nun schon von der entsprechenden Person an der Spitze des Häufigeren unter Beweis gestellt. dass er das kann. Also von daher ist das schon auch eine ernstzunehmende Geschichte. Und man muss sich immer fragen, in welchen Regionen, bei welchen Kundengruppen etc. will dann Stellantis mit den entsprechenden Märkten präsent sein. Und das, was man da sieht, das scheint zumindest jetzt mal auf der Kostenseite zu funktionieren. Auch wenn ich mir das auf der Kapitalmarktseite anschaue, findet das entsprechende Glaubwürdigkeit. Wenn ich dann
ein bisschen mehr wert als Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen-Konzern.
Klar, aber damit, ich meine, ganz ehrlich, Jürgen, damit habe ich sowieso ein Thema, wenn du jetzt grundsätzlich mal, machen wir ja viel kapitalmarktseitig, den Wert der unterschiedlichen Firmen dir anschaust, dann kann man auch mal platt sagen, sind die meisten sowieso unterbewertet, ne? Wenn man sich das jetzt mal von der Substanz anschaut. Aber vom Grundsatz her hast du trotzdem recht. Und die Frage ist natürlich auch immer, warum ist das so? Ne? Und ich will jetzt gar nicht in die individuellen weiteren Strategien reingehen. Aber wenn ich natürlich sage, ich möchte gerne zum Beispiel mehr in Richtung Luxus oder in diese oder in die andere Richtung, dann muss ich, und das ist das, was wir eben angedeutet haben, schon auch glaubwürdig an den unterschiedlichen Stellen sein, so wie wir es eben bei Stellantis diskutiert haben. Und das führt in der Konsequenz dazu, dass ich gnadenlos dann in bestimmten Bereichen, die ich eben, wo du dir deine Frage rundum, sag doch mal simpel, was verändert sich alles? Nun, da musst du schon die klaren Prioritäten haben. Was muss ich dann im Vertrieb tatsächlich machen? Was muss ich auf der Portfolioseite machen? Was muss ich in den Märkten machen, in denen ich vorwiegend meine Fahrzeuge verkaufen will? Und diese Gradlinigkeit an unterschiedlichen Stellen, die vermisse ich manchmal, immer getrieben dann wiederum auch aus dem total verständlichen Problem. Ich weiß nicht genau, womit ich anfangen soll. Ich muss das alles aus dem Cash bezahlen. Dann kommt nämlich der Zirkel zum Kapitalmarkt. Frisches Geld kommt nämlich nicht aus dem Kapitalmarkt. Wie soll ich denn das eigentlich alles machen? Und dann hat man vielleicht das Gefühl, dass man sich dann da ein bisschen zu hoch gehängt hat zu Zeiten, wo man gedacht hat, mit den hohen EBIT-Margen kannst du das vielleicht in der Tat noch aus dem Cash bezahlen. Und jetzt, wo sich das alles ein bisschen rückentwickelt, muss man sich das neu überlegen. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Das bedeutet aber nur, dass man jetzt, glaube ich, den etwas bodenständigeren Weg an unterschiedlichen Stellen wieder gehen muss, weil man natürlich auch versteht, bin ich nicht so erfolgreich wie gedacht an der einen oder anderen Stelle und ich komme mega unter Druck, was das Thema Wettbewerb angeht. Ne? Und dann bist du in gesättigten Markt, du bist in Verdrängung, du bist beim Preis, bist du bei der EBIT-Marge, hast du weniger Geld zum Rumspielen. Ne? Und das ist die Situation, die wir da jetzt haben. Das bedeutet, jetzt nochmal alles so ein bisschen unter das Mikroskop, nochmal klar sagen und ein bisschen kleiner vielleicht an der unterschiedlichen Ecke, wo ich hin will. Und dann gnadenlos das Ganze umsetzen. Und das kann man sich in der Tat schon, finde ich, von Stellantis abschauen an vielen Stellen.
Ja, ich würde sagen, das Thema China machen wir mal ganz am Ende, weil ich glaube, das passt in der Schichtung nicht mehr ganz rein. Ja. Wir haben gesprochen, zumindest mal, ich sag mal, gestreift, das Thema Technik, Umstellung auf die E-Mobilität, die auch nicht gerade geradlinig und, ich sag mal, nur positiv verfolgt oder verläuft, weil wir eben halt doch auch auf der Nachfrageseite viele Schwankungen haben. Jetzt haben wir gerade wieder so ein kleines Tal erwischt für die E-Mobilität. Ja, aber gucken wir uns mal die vertriebliche Seite an, der wir beide auch, ich sag mal, mit groß geworden sind. Hier passiert ja auch Enormes. Ne? Nach, ich würde auch wieder sagen, fast 100 Jahren Stillstand, zumindest konzeptionell auf der Vertriebsseite, mit Abrundung, aber ist mal konzeptionell wenig komplett neue Ideen, hat Tesla dann tatsächlich mit seinem Modell, ich glaube, tatsächlich getrieben als First Mover, mit Elon Musk-Effekt hinten dran, ist auch, also, glaube ich, sehr gut umgesetzt worden, in Direktvertrieb gegangen. Direktvertrieb geht für Etablierte kaum noch, weil sie praktisch, ich sag mal, sie sich komplett trennen müssten von einem wirklich hervorragenden, funktionierenden auch Händlernetz global. Viele gehen in die Agentur rein oder in ähnliche Formen. Wenn du mal beschreibst, was gerade auf der Vertriebsseite im Markt passiert, versuch uns mal zu erklären, wie du diesen vertrieblichen Fortschritt siehst.
Also alle, die sich ja Gedanken darüber gemacht haben, wie sieht denn überhaupt der Vertrieb der Zukunft aus? Die endeten ja dann mit Customer Journey Darstellungen, also von der ersten Awareness bis hinten zur Loyalisierung und dann x unterschiedliche Kanäle. Und dann hat man versucht zu prognostizieren, wie laufen denn die unterschiedlichen Kundenkohorten da durch, und dann hat es die Use Cases und so weiter und so. Fakt ist, dass man leider alles braucht. Na, und du kannst jetzt auch nicht sagen, die Hälfte kauft nur online, die Hälfte kauft nur physisch, sondern die springen hin und her und her und hin. Und du kannst es manchmal gar nicht wirklich prognostizieren. Dementsprechend sinnvoll ist das natürlich, dass man auch einen direkten Kontakt zum Kunden hat. Und den möchte man natürlich auch in einer gewissen Art und Weise etablieren, weil ansonsten bin ich gar nicht in der Lage, den digital zu verfolgen, den unterschiedlichen Steps und dem dann natürlich auch Angebote zu machen, wo man immer dann geglaubt hat, das kriegt der Händler so alleine gar nicht hin. Da muss ich mich mal als OEM so ein bisschen dazwischen schalten. So, und das ist es, was grundsätzlich passiert, sodass du einen Vertrag mit dem Kunden direkt als OEM abschließen möchtest, um bestimmte Dinge zu vermeiden, die natürlich zugegebenermaßen die Kunden genervt haben, wie diese Basar-Situation, die sich dann auf der Käuferseite dargestellt hat, und dann fährt er von einem Händler zum anderen. Dazu muss man auch sagen, das hat aber auch nicht jeden Kunden genervt. Also das war, ne, sondern das war dann für viele auch so, dass sie gesagt haben, toll, das ist genau das Ding und da versuche ich jetzt den bestmöglichen Preis rauszubekommen. Fakt ist, dass man als OEM gesagt hat, das will ich nicht mehr. Insbesondere die Premium-Marken haben dann gesagt, das ist nicht Premium-like. Hat sich dann häufig auch bestimmte Analogien im textilen Umfeld und so weiter bedient, wo man dann, wenn man jetzt zum Beispiel zu Hermes oder Brunello Cucinelli oder wo auch immer auch geht, da gibt es dann eben keine Preisreduktion. Und da sollen sich die Kunden eben dran gewöhnen. Wenn ich das dann mache und habe eine direkte Beziehung, dann degradiere ich natürlich in einer gewissen Art und Weise den Händler als Erfüllungsgehilfen in diesem ganzen Konstrukt und sage dann natürlich auch in einer gewissen Art und Weise, ich kann das besser als du. Bin aber trotzdem von dem Händler an unterschiedlichen Stellen angewiesen, weil ich kann zwar digital irgendwie die Probefahrt buchen und so weiter, am Ende muss aber in vielen Fällen der Händler die Probefahrt dann aber auch physisch zur Verfügung stellen oder die Übergabe des Fahrzeugs machen oder die Annahme im Service und so weiter. Und das meine ich mit, und dann springt das zwischen den Customer Journey Phasen, zwischen den Kanälen immer hin und her. Und das ist, glaube ich, das, was man im Moment versucht, zwar durch Direktvertrieb sicherlich Kosten aus dem System rauszunehmen, viel mehr Preisstabilität in die Diskussion zu bekommen und auch so die Customer Experience zu erhöhen. Und das macht auch alles Sinn. Da muss ich nur in der Lage sein, die Rollen, die ich dann einnehme, wirklich detailliert zu formulieren, ganz klare Übergabepunkte und Verantwortung und so weiter zu definieren, das auch entsprechend zu testen, damit das jetzt in Fußballsprache nicht zu so einem nimm du ihn, ich hab ihn sicher dann führt und letztlich dann, wenn du sagst, du willst ein hochwertiges Fahrzeug verkaufen, der Kunde dann schon am Ende sagt, naja, das klingt jetzt schon irgendwie ganz gut und Preisstabilität und so weiter, aber ich fühle mich da jetzt nicht im Zentrum der Diskussion, sondern da scheinen irgendwelche anderen Dinge eine Rolle zu spielen. Und das ist, glaube ich, das, was man da immer sehen muss. Komme ich wirklich vom Kunden und entscheide mich? Oder ist es dann etwas, wo ich sage, ja, eigentlich will ich Kosten sparen und das möchte ich so gut wie möglich kaschieren vor Kunde? Und es ist natürlich immer irgendwie geartet beides. Und das kann ich auch verstehen. Nur dominant darf es nicht sein. Und aktuell ist es in vielen Situationen so, und du siehst ja selber auch, wie viele Händler auch Sturm laufen, dass die einerseits natürlich auch Angst davor haben, zusätzlich durch Elektrifizierung plus die niedrigere Provision nicht mehr den Standard zu haben, EBIT-seitig, den sie mal hatten. Und dementsprechend den vielleicht auch nicht zur Verfügung stellen. Und dann hast du einen Teufelskreislauf, dass der Kunde dann sagt, ja, jetzt muss ich mehr bezahlen, kriege aber weniger Service. Das scheint mir aber alles total abgestimmt, unabgestimmt zu sein. Und das muss ich wieder in Einklang bringen. Und das ist, glaube ich, das, was sich sehr, sehr stark im Vertrieb verändert. Mit den zwei, glaube ich, Schlagworten, alles rund um Direktvertrieb und Agentenmodell und die dadurch verbundene komplette Durchdigitalisierung der Vertriebsstrecke, die ich dann sozusagen kombiniert in den Griff bekommen muss.
Genau, lass mich da nochmal reingerätschen, weil ja, ich war ja selbst einer der, ich sag mal, Treibenden auf der OEM-Seite Richtung Agenturmodell. Trotz allem stelle ich mir natürlich auch jetzt immer wieder die Frage, kriegen die OEMs oder die Importeure, das sind ja meistens die Importeure, die praktisch das machen dann vor Ort in einem Land, kriegen die das wirklich auf die Reihe? Bin jetzt sehr viel auch im Handel unterwegs und ich sehe natürlich schon extrem viel, was der Handel leistet, rund um nicht funktionierende Kernprozesse oder eben halt um, ja, weil der OEM denkt immer, die Welt ist perfekt, aber sie ist nie perfekt. Also die Regel heißt eigentlich, das läuft nicht glatt. Es muss irgendwie jemand einspringen, sich eine Lösung überlegen. Das ist eigentlich zurzeit eher der Regelprozess. Ist es eigentlich wirklich eine Wunschvorstellung nur, dass die Hersteller und die Importeure das hinkriegen und diese Rolle auch leben können, eines, ich sag mal, kundenorientierten, kundenzugewandten, prozessführenden, auch für die Kunden daseinenden, Partner? Oder werden diese Systeme daran scheitern, dass am Ende, ich sag mal, tatsächlich weder die Digitalisierungsstrecken funktionieren, noch die Kulturstrecke? Für mich eine der wesentlichen Themen, die OEMs sind ja Wholesaler und keine Retailer. Werden die das hinkriegen, deiner Meinung nach? Oder gibt's an dem Bereich vielleicht Unterschiede, dass vielleicht die eine oder andere Marke da einen Vorteil hat? Also ja, aus meiner Perspektive ist immer Mercedes-Benz eigentlich immer schon näher in der Kundenorientierung gewesen als viele andere. Denen würde ich immer mal zutrauen, dass sie das hinkriegen. Aber bei anderen habe ich eben halt auch Zweifel, obwohl ich es selbst mitgetrieben habe.
Also ich glaube, das ist ja nicht nur Wunschdenken, weil es gibt es ja auch in der Realität. Ne? Also wir haben, und ich bin da jetzt auch nicht ganz unkritisch, jetzt der Firma Tesla an unterschiedlichen Stellen gegenüber. Aber Fakt ist, dass das natürlich schon auch ein Vorreiter war. Ich könnte jetzt natürlich auch mal wieder, dann sagst du mir wieder, nein, rede nicht über den chinesischen Markt. Ich könnte natürlich auch wieder ein paar Chinesen als Beispiele herannehmen. Aber ich glaube, was die alle miteinander verbindet ist, die kommen jetzt erstmal nicht vom Auto und gehen dann in Richtung Kunde, sondern umgekehrt. Ne? Sondern dass du dann sagst, ich habe einen Prozess und ich will, dass der Kunde in dem digitalen Prozess einsteigt. Und der wird dann Step für Step in dem digitalen Prozess dann weiterverfolgt. Und da passiert auch alles, genauso wie Upgrades, Updates vom Fahrzeug, digitale Services, die gekauft werden. Alles findet da digital statt. Und das, was, glaube ich, auf der Herstellerseite im Moment nicht so mit der Stringenz verfolgt wird, ist das Thema Datenstringenz oder auch generell Datenverfügbarkeit, weil das die Grundvoraussetzung allen Seins ist. Also wenn du nicht das, was du immer gesagt hast, ich habe ja keine Ahnung von den Kunden, weil die Ahnung hat ja nur der Händler. Wenn du das verändern möchtest, dass du dann in dem Moment sagst, ich will eine direkte Verbindung zu den Kunden, ich weiß auch mehr als die Händler über die Kunden und aus dem mehr Wissen will ich dann aber auch mehr machen, jetzt over Lifecycle, jetzt vom Verkauf des Fahrzeuges auch bis jetzt zum Beispiel zur Loyalisierung, dann musst du in der Lage sein, diese datengetriebenen Prozesse in deinem eigenen Unternehmen auch zu etablieren. Und das ist schon auch neu. Und das ist, finde ich, von der Art und Weise ein bisschen zu vergleichen mit dem Thema Software beim Fahrzeug, ne, wo du sagst, das war doch im Vertrieb jetzt dann eigentlich immer so. Und jetzt schmeißt du da das Datenthema rein, in der Entwicklung schmeißt du das Software-Thema rein. Und das Schlimme ist, die beiden Sachen sind noch miteinander verbunden. Und dann bist du, glaube ich, bei einem Problem, dass du dich da, das meinte ich eben mit Kernkompetenzen auch, wo entwickle ich mich hin? Was muss ich jetzt eigentlich schon können? Wer sind da, das hatten wir eben diskutiert, die richtigen Partner für mich eigentlich? Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, dann, um deine Worte zu nutzen, bleibt das ein Wunschtraum. Aber ich sage ja auch nicht, die Idee ist nicht gut. Und das ist auch nicht richtig. Es ist ja in so wahnsinnig vielen Branchen und so weiter ja verprobt. Ich bin nur immer so ein bisschen kritisch, wenn ich mir die Veränderungsbereitschaft und so weiter unserer Branchen anschaue und gerade über traditionelle Unternehmen komme, ob man dann so viel auf einmal machen sollte, ne? Oder ob man nicht möglicherweise sagt, da warte ich ein Stück ab und priorisiere jetzt erstmal bestimmte Themen und schaffe die Grundvoraussetzung, bevor ich dann alles mache. Weil wenn ich das dann halbgar mache, dann habe ich eben Probleme mit den Händlern, weil beide Seiten am Ende irgendwie geartet strugglen. Ich habe das Geld auf der Bilanz, verkaufe aber weniger Fahrzeuge. Ich spare nicht so viel Geld im System ein, wie ich das ursprünglich gedacht habe. Der Händler verdient auch nicht genug. Der nimmt sich neue Marken mit ins Portfolio und dann geht der ganze Kram dann irgendwie so weiter, wo es für keinen eine Win-Win-Situation entsteht. Und das ist nur das, wo ich im Moment ein bisschen davor warne, dass man dann zu viel auf einmal will, einem nicht klar ist, was heißt das dann für Implementierung und auch für die Kapazitäten und Gelder, die ich dann zur Verfügung stellen muss?
Ja, komm noch mal auf das Thema dieser immer Daten, aus Daten was tun, Daten umsetzen. Das ist ja eben halt eine der vielleicht faszinierenden Zukunftsbilder, zumindest der alten OEM-Branche, ist ja eben halt mit Software, Softwarelösungen und Services aus dem Softwarebereich zukünftig viel Geld zu verdienen. Die OEMs verdienen im Wesentlichen ihr Geld zurzeit mit Hardware und Aftermarket-Lösungen, After-Sales-Lösungen, so kann man es simpel machen. Und dann das ganze Thema Banken ist wichtig geworden für die, also Finanzierung, Finanzdienstleistung. So der neue Sektor soll sein, Services rund um das Thema Produkt über den Lifecycle. Also gar nicht abhängig davon, ob es der erste Käufer ist, sondern praktisch ans Auto gebunden und an den jeweiligen Owner des Fahrzeugs, auch im 10. Jahr noch. Faszinierende Idee. Ja, ich habe immer fasziniert zugehört, dass die großen Beratungsunternehmen über Milliarden auf den Tisch gelegt haben, was da an Geld in Mengen auf die OEMs zufließen kann, wenn man es dann nur, ich sag mal, in deren Lösungssatz machen will. So richtig in der Umsetzung habe ich wenig gesehen bisher. Selbst bei Tesla muss man sagen, softwarebezogen relativ wenig eigentlich tatsächlich in der Interaktion. Bei BMW haben wir jetzt gesehen, dieses schöne Thema Heizung der Sitze, die dann über Software zubuchbar sind. Wie siehst du dieses Thema Software-related Income von den OEMs? Wo stehen die da gerade? Was fehlt? Ist das eine Blase oder ist es tatsächlich ein Thema von hoher Relevanz für eigentlich alle Beteiligten?
Also ich habe die ganzen Zahlen, von denen du da gesprochen hast, die habe ich ja auch immer verfolgt. Ne? Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen eine Beratergeschichte. Du machst einen großen Markt auf und dann erwartet man möglicherweise irgendwelche Projekte oder so hinterher. Ich habe aber natürlich schon auch in der Zeit, als ich bei Audi war, glaube ich, und das meine ich jetzt nicht despektierlich anderen Beratern gegenüber, aber schon auch die Basis da ein bisschen besser verstanden. Und wenn du dir überlegst, warum eigentlich das Thema Connectivity diskutiert wurde, dann hing das ja damals auch wo alle das eigentlich gar nicht mehr gemacht haben übrigens. Also alle waren ja quasi offline mit ihren Autos unterwegs, bis auf ein paar Ausnahmen. Wurde das gemacht, weil man eben in Europa den E-Call als verpflichtende Gesetzgebung installieren wollte und man dann natürlich gesagt hat, gut, wenn ich das jetzt erfüllen möchte, dann muss ich mein Fahrzeug irgendwie geartet im Internet verbinden, sonst kann ich die Voraussetzung nicht erfüllen. Und dann kamen Diskussionen auf, naja, aber wie kann ich das Ganze eigentlich refinanzieren? Und dann warst du dann bei irgendwelchen Themen, wo du gesagt hast, da bringe ich jetzt irgendwelche digitalen Services. Seither wurden wir so häufig für Projekte auch angefragt, ja, oder das hast du auch gehört, bei irgendwelchen Kapitalmarktgeschichten, wir wollen da jetzt 1 Milliarde oder mehr EBIT wirksam mit solchen Diensten verdienen. Und ich habe mich immer gefragt, aber warum, womit denn? Ja, also was soll denn jetzt, also dieser bahnbrechende digitale Service oder die Akkumulation von digitalen Services, was soll denn das sein? Und ich kam dann eigentlich immer mehr zu dem Schluss, und das ist eigentlich das Paradoxe daran, dass man im Prinzip bei vielen OEMs keine sinkenden Business Cases rechnen darf. Also du darfst zum Beispiel nicht sagen, ich verliere so und so viel Prozent der Autos, wenn ich etwas nicht mache. Das ist schon verständlich, weil ansonsten würde natürlich jeder dann wahrscheinlich beim Vorstand stehen und den irgendwie vorrechnen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann verlieren wir wahnsinnig viele Autos. Manchmal macht das aber Sinn, insbesondere dann, wenn du dir überlegst, sind digitale Services eigentlich Enabler für den Verkauf auch von Fahrzeugen, muss ich das nicht an Bord haben, ansonsten kauft nämlich der Kunde die Fahrzeuge nicht mehr, kommen wir ja nachher dazu, weil insbesondere ist das eben in China der Fall, das ist genau das, was wir da sehen, da wende ich mich von Fahrzeugen ab, weil das entsprechende Infotainment, Entertainment, Integration von Smartphones etc. da so nicht möglich ist, wie der Kunde sich das wünscht. Und dementsprechend betrachte ich das heute anders. Also auch wir als Berater haben natürlich nach den Lösungen, nach der Lösung gesucht. Und ich sag dir, die gibt es auch an vielen Stellen. Es ist aber eher eine Akkumulation. Es sind viele kleine unterschiedliche Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so sexy aussehen, sich dann aber hinterher möglicherweise in zum Beispiel Van-Strukturen, wenn es darum geht, wer macht das Schadensmanagement und so weiter, ist jetzt nur ein Beispiel. Das sind dann so bestimmte Dinge, wo ich dann sage, da macht das Sinn zu suchen. Der große Big Bang, das sehe ich ehrlich gesagt so nicht. Ne? Also genauso auch Themen, wo du jetzt im Moment sagst, und jetzt kommt AI oder ChatGPT, jetzt nochmal zusätzlich in Verbindung mit digitalen Services. Ja, das macht vieles total einfach. Du kannst mit dem Fahrzeug kommunizieren. Persönliche Dinge werden von dir integriert. Es ist proaktiv. Die werden Vorschläge gemacht. All das, was wir ja uns eigentlich immer gewünscht haben, ist technisch jetzt möglich. Kann ich das wie eine SA verkaufen? Nein. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, das so zu betrachten, dass der Kunde absolute Begeisterung über diese Services und so weiter bekommt und er dazu führt, dass du den loyalisierst und dass er dann wieder ein Fahrzeug von dir kauft und du das als USP oder auch Abgrenzungsmerkmal zu den anderen auch darstellst und nicht versuchst, irgendwelche 0815-Geschichten zu monetarisieren. Da erreicht man meines Erachtens nach das Gegenteil. Also unterm Strich, da haben einige schon Achtungserfolge erlangt, aber den großen Durchbruch, den hat da meines Erachtens nach noch keiner, also zumindest mal keinen, den ich kenne.
Also das Summary darunter ist, Riesengeld verdienen ist erstmal ein großes Fragezeichen hintergelegt. Eher die Frage, bin ich wettbewerbsfähig im Umfeld, Mobility and Automotive, und bleibe ich Brand of Choice aus der guten Sicht. Das ist, glaube ich, das ist eigentlich so die, du musst es machen, einfach um die Wettbewerbsfähigkeit für dich und deine Marke zu erhalten.
Ja, total. Und das ist vielleicht, um das nochmal zu verschärfen, erstmal musst du wahnsinnig viel Geld ausgeben, um überhaupt dann dich in die Lage zu versetzen, die technischen Grundvoraussetzungen im Fahrzeug, ums Fahrzeug herum zu schaffen, damit du dann die Dienste und so weiter auch schaffen kannst. Und das kostet extrem viel Geld und nur so bist du attraktiv für externe Entwickler, die dann wiederum auch Applikationen für dich programmieren. Und das bedarf erstmal vieler Jahre, wo du erstmal nur Geld ausgibst und nichts einnimmst.
Ich hätte gerne noch wir sind relativ gut dabei, eine Zeit, zwei kurze Fragethemen noch. Einmal Thema China, müssen wir drüber sprechen, weil zurzeit einfach aus China extrem viel an Innovationskraft auch auf uns zurollt in Europa. Und letzten Themenblock ist eher Richtung Mobility, weil ich glaube, da haben wir alle viel gesehen, würde ich gerne von dir ein Urteil dazu hören. Lass uns das Thema China angehen, diese Schichtung China. China ist war ein bisschen der überraschende Effekt. Die Leute hatten nach Covid die Zeit, sich China anzusehen und waren irgendwie erstaunt, dass da viel passiert ist. Aber für die ein bisschen Insider waren, war das nicht erstaunlich, sondern einfach nur, das, was aus China zu erwarten war. Die sind einfach sehr, sehr konsequent aufgestellt, auch durch die nationale Politik und durch die Wirtschaftspolitik und so weiter. Also da ist einfach viel logisch in eine Richtung gelaufen. Was bringt China mit, was uns sorgen sollte, und was was bringt China mit, was uns auch, ich denke mal, tatsächlich, sagen wir, wieder mehr Kraft versorgt. Weil es ist ja nicht so, dass wir gerade aus der deutschen Perspektive China nicht können würden. Also wir sind, haben den Markt jahrelang mit dominiert. Es ist ja nicht so, dass wir alle zu doof sind, ich sag mal, das wieder, nicht wieder aufholen zu können. Wie siehst du diese Lage aus China?
Nee, also in der Tat, wir können China, und das ist, glaube ich, auch schon ein relativ wichtiger Startpunkt. Und das haben wir unter Beweis gestellt bis hin zu, ja, wir sind 45% oder mehr von dem chinesischen Markt auf der Absatzseite abhängig. Na, also das, wenn der Markt natürlich die ganze Zeit wächst, und das war ja jetzt vor Covid, war das ja eine, also es war schon irgendwie auch Partystimmung. Ne? Natürlich getrübt jetzt durch den einen oder anderen Tiefschlag, aber vom Grundsatz her war irgendwie sky the limit gefühlt. Und so habe ich das auch wahrgenommen, wenn ich dann immer da war. Und man hat dann nicht so richtig mitbekommen, dass da auch viele andere Marken entstanden sind, weil so richtig en vogue war das Thema Elektromobilität nicht. Hier und da, ja, über dieses ganze Thema Nummernschild kriegst du jetzt bei New Energy Vehicles direkt und bei dem anderen über Auktion. Aber da gab es immer schon Mittel und Wege, wenn du ein Auto hattest. Deswegen waren so Firmen wie BYD und so weiter, die hat man sich immer mal angeschaut, aber so richtig ernst genommen hat man das Ganze irgendwie geartet nicht. Oder Firmen wie Li Auto, die dann so 2016, 17 entstanden sind, die hatte man so gar nicht so auf Platte. Wenn überhaupt, dann immer nur, wenn man sich mit spezifischen Themen wie digitale Services und so weiter beschäftigt hat. Und dann entstanden da eben auch noch 300 weitere, ne, in der Zeit. Und das ist so ein klassisches chinesisches Ding, dass du so ein Red Race hast, wo du sagst, da sind wahnsinnig viele unterschiedliche Unternehmen, die werden aufs gleiche Ziel losgeschickt, ein paar werden es schon schaffen. Das ist schon auch eine chinesische Kultur, und bei dem Fleiß und der Ausbildung etc. ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da ehrlich gesagt auch ein paar übrig bleiben. So, und dann hast du ganz viele unterschiedliche Archetypen, und das ist, glaube ich, wichtig, um das Ganze zu verstehen. Der Anbieter, du hast einmal diejenigen, die eben zum Beispiel wie BYD, die kommen aus der Batterieentwicklung, ist jetzt auch nicht gerade unhilfreich, wenn du dann in dem Moment ein Elektrofahrzeug entwickelst, oder du kommst dann sehr stark auch aus dem Tech-Stack, wie Li Auto beispielsweise, oder du bist vom Staat finanziert, wie Avatar, was an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch hilfreich sein sollte. Ne? Oder du bist NIO oder ein Xiaopeng, die dann sehr westlich orientiert über ein IPO finanziert sind, und die verbrennen wie verrückt und müssen sich irgendwas einfallen lassen. Ansonsten ist das Thema dann irgendwann erledigt. Ne? Und mit diesen unterschiedlichen Archetypen jongliert man dann da jetzt rum, und die kommen aus unterschiedlichen Gründen auf den europäischen Markt und haben unterschiedlich langen Atem. Also gerade letztere, wenn dann nicht irgendwas passiert, dann haben die relativ kurzen Atem, weil Fahrzeugentwicklung, Vertriebsaufbau kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Ist es dann in einer gewissen Art und Weise staatlich gefundet, kann das schon ganz anders aussehen, weil man dann vielleicht auch völlig andere Ziele verfolgt. Und somit geht es dann eher um eine Jahresscheibe von 5 bis 7, vielleicht mehr Jahren. Und dann dauert es halt, wenn es ein bisschen dauert. Und dann gibt es eben die klassischen, auch Great Walls etc., die verstanden haben, wie Automobil etc., wie es funktioniert, die ja teilweise eben auch für die Deutschen produzieren. Und die dann natürlich sicherlich auch längeren Atem haben, weil die verdienen Cash. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Wenn du das Funding entweder komplett über Staat und oder Kombination mit, du verdienst parallel in dem Geschäftsmodell Geld, oder aber du verbrennst nur, weil in dem Moment einfach nicht genügend verkauft wird, macht einen sehr, sehr großen Unterschied mit der Wahrscheinlichkeit hier in Europa, wie erfolgreich wird man sein. Der amerikanische Markt ist so gut wie zu, also deswegen konzentriert man sich natürlich in diesem Swing, Scale, Skalierung und so weiter zu erreichen, sehr stark auf das Thema Europa. Und da sind wir im Moment noch ein bisschen, in Anführungsstrichen, indirekt geschützt über sehr, sehr hohe Logistikkosten, aber sind konfrontiert, und das ist so ein bisschen das, Jürgen, was wir eben besprochen haben bei Stellantis, mit einer sehr, sehr sauberen Herstellkostenbasis. Weil das Zweite, was sich eben aus dieser ganzen Abhängigkeit von China ergibt, ist alles rund um Batteriezellen, seltene Erden und so weiter, die man benötigt, wenn man das Thema Elektromobilität eben sehr viel stärker vorantreiben will. Und somit setzen erstmal die chinesischen Firmen auch auf den eigenen Produkten, den eigenen Rohstoffen und so weiter auf, was dir dann dazu verhilft, auch auf der Herstellkostenseite maximal, ja, optimal unterwegs zu sein. Und das hilft dir, selbst wenn du 60-70% Preisaufschlag machen musst, wenn du ein Fahrzeug für 9.000 Euro mit einer Range von 250 Kilometer wie Neta jetzt verkaufst und das kostet dann 17.000, dann weißt du auch, dass wir im Moment super mau sind in dem Segment unter 20.000. Und da sehe ich ehrlich gesagt auch dann von der chinesischen Seite die größte Bedrohung. Das ist weniger in dem klassischen Premium- und Luxusmarkt. Das ist jetzt auch nicht abgesungen im Sinne von, da kann uns nichts passieren. Aber das ist erstmal nochmal viel, viel schwieriger, da auch die europäischen Kunden davon zu überzeugen.
Das ist die Marke geschützt dann halt, ne?
Genau, versus in ein Marktsegment zu gehen, wo du neben jetzt beispielsweise Renault oder Stellantis dann einfach im Moment kein Angebot hast, außer der Chinesen. So, das heißt, dann wählst du eben daraus, musst dich gar nicht gegen eine deutsche Marke entscheiden. Ne, und der Oliver Blume hat das ja auch gesagt, dass dieses, und ist ja nicht der Einzige, der dann in dem Fall sagt, dieses Segment muss auf jeden Fall adressiert werden, komme es, was wolle. Auch natürlich aus der Argumentation, wenn ich da den Kostenvorteil habe, habe ich den an anderen Stellen natürlich auch. Aber trotzdem ist das im Moment so das anfälligste Segment, was wir da in Europa haben.
Also deine, sind wir nochmal zusammengefasst, sagst du, die haben, bringen mit extrem hohen, sagen wir mal, Intra-Markenwettbewerb innerhalb von Chinas, der sehr brutal ist, ne? Typisch freies Spiel, der sich wahrscheinlich sehr stark nochmal durchkonsolidieren will innerhalb von Chinas. Die Marken, die beste Finanzierungsstruktur haben für die paar Jahre, werden am längsten durchhalten können, um sich hier eine gute Basis zu schaffen. Und global gesehen sagst du, China ist im Wettbewerb einfach über die eigenen Rohstoffe, über die hohe Wertschöpfungstiefe, die sie lokal haben, einfach zumindest mal zum jetzigen Zeitpunkt deutlich einen Vorteil.
Ist das richtig? Ja, absolut.
Ja. Kommt mal ein Thema, das uns natürlich als IMO immer interessiert vom Institut für Mobilität. Muss schon sagen, so in den letzten 10 Jahren waren oftmals deutsche Hersteller weltweit am innovativsten, was Mobilitätsprojekte angegangen ist. Ne? BMW mit sehr stark mit zunächst mal allein im Sharing drin gewesen, dann mit Mercedes-Benz im Sharing gewesen. Viele Projekte sind auch mit großer Kraft, mit einer großen Ernsthaftigkeit vorangetrieben worden. Das meiste davon befindet sich entweder auf einem gnadenlosen Rückzug oder gibt es nicht mehr oder ist verkauft. Was ist deine Perspektive auf Mobilität schlechthin? Wir sprachen jetzt in logischer Weise sehr, sehr, sehr viel über das Thema Automobilität, aber was ist dein Blick auf Mobilität? Meine Sorge ist, ich bin ja beides, Auto und Mobilität, dass zurzeit die Mobilitätsinnovation und die Innovationskraft, gerade ich sag mal auch hier in der Bundesrepublik, zurzeit wirklich ziemlich katastrophal stillsteht. Also ich merke zurzeit keine große Lust, das Thema wirklich voranzubringen, außer das Thema E-Auto. Was ist dein Blick auf dieses Thema Mobilität?
Habe ich vom Grundsatz her erstmal den gleichen Blick drauf wie du. Also wir als Firma, also wenn du jetzt konzentrische Kreise dir überlegst, dann steht immer das Auto auch natürlich im Zentrum von allen Überlegungen früher. Aber vom Grundsatz her denken wir intermodal schon immer. Und dann musst du natürlich zum einen die Grundvoraussetzungen im Fahrzeug in den Griff bekommen, haben wir eben diskutiert. Also in der Einbindung dieses Ökosystems musst du eben bestimmte auch Services zur Verfügung stellen. Aber in dieser Intermodalität müssen eben andere Verkehrsträger miteinander funktionieren. Und in der Tat ist es exakt so, wie du sagst, wenn ich jetzt heute in München, fangen wir mal so an, ich wohne am Viktualienmarkt, da gibt es jetzt wie an vielen anderen Stellen auch Parkplätze für Carsharing. Die sind übrigens nie besetzt oder ganz sporadisch. Wenn du da drauf parkst, Randnotiz, kostet 55 Euro Strafe, was die höchste Strafe ist überhaupt, aber es sind alle Plätze frei. Und dann fragt man sich natürlich, bin ich vielleicht mit den Parkplätzen ein bisschen spät dran, was das Thema Carsharing insgesamt angeht und wie viele Firmen gibt es eigentlich noch, in welcher Verfügbarkeit die Carsharing anbieten. Ne? Und es ist genauso, wie du sagst, Carsharing grundsätzlich oder Sharing-Angebote im Allgemeinen, die leben mit der Verfügbarkeit. Ne? Und wenn du dann in dem Moment sagst, mein Modell fliegt nicht und ich nehme aus dem Modell Fahrzeuge raus, dann wird die Verfügbarkeit schlechter und dann ist der grundsätzliche Gedanke von Sharing ist irgendwo weg. Dazu kommt, dass wir als Firma festgestellt haben, dass der größte Einfluss auf Sharing, die Nutzung oder auch eigene Nutzung von PKWs viel, viel stärker mit der wirtschaftlichen Situation einhergeht. Und ist die wirtschaftliche Situation gut, dann wirkt sich das eher auf das Thema Kauf von Fahrzeugen neu oder gebraucht und so weiter aus, weil du entsprechende Flexibilität haben willst. Weil gehen wir weiter vom Viktualienmarkt einen Schritt weiter. Es dauert ungefähr 600 Jahre, bis die zweite Stammstrecke jetzt in München gebaut ist. Ne? Das bedeutet ja eben, dass du ja nicht nur einen guten öffentlichen Nahverkehr in der Stadt haben musst, der ja grundsätzlich gut ist oder gut sein kann. Aber was ist mit den Pendlern, die dann in Ebersberg oder sonst wo irgendwo wohnen und dann 17 Mal mit dem Bus umsteigen müssen, dann irgendwie, wenn es geht, in die S-Bahn, wenn sie denn dann fährt und dann kommst du irgendwann in der Stadt an. Ergo willst du dann natürlich sagen, nee, das funktioniert hinten und vorne nicht, braucht am Ende ein Auto, weil ich nicht 2 Stunden irgendwie pro Strecke dann fahren kann. Deutsche Bahn, nochmal einen Kreis weiter, wissen wir selber, was dann da los ist. Und wenn du dir das betrachtest, dass du sagst, steig doch mal alle vom Auto auf den öffentlichen Nah- und Fernverkehr um und du machst das dann ein paar Mal und siehst das, womit du dann konfrontiert bist, dann sagen da ja einige zynisch jetzt irgendwie auf LinkedIn oder so, dass grundsätzlich das, was da passiert, der beste Verkaufskanal jetzt für die OEMs und so weiter ist, ne, um Fahrzeuge zu verkaufen, neu oder gebraucht. Aber ein bisschen was ist da ja dran. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann bleibt das einfach so wie das ist. Und dann wird Sharing als zusätzliches Angebot genutzt. Dann nutze ich mal ein Uber, dann nutze ich mal einen Lyft, dann nutze ich mal irgendwie einen Tierroller, nutze ich mal dies. Aber das ist eher immer zusätzlich zu meiner normalen Nutzung des Fahrzeugs zu sehen. Und dementsprechend kommt es dann nicht zu der grundsätzlichen Veränderung / Verkehrswende, die wir uns da eigentlich auch gewünscht haben aus einer Innenstadtperspektive. Ne? Bei Städten, die immer pleite sind, die immer kein Geld haben und die natürlich Treiber sein müssen für diese unterschiedlichen Prozesse, weil man das nicht immer delegieren kann an die OEMs oder die Mobilitätsanbieter oder wen auch immer, das Problem dieser Stadt zu lösen. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir da haben. Wer zahlt denn das? Wer kümmert sich da drum? Und wie lange habe ich eigentlich Geld, wenn es dann so lange dauert für Parkplätze, für Sharing, dass dann am Ende fast kein Carsharer mehr da ist? Und da passen die Sachen meines Erachtens noch nicht zusammen.
Es gibt ja jetzt diese eine große Entwicklung, muss sagen, die wir auch von der Institutsseite sehr eng verfolgen. Ich sage mal tatsächlich die Perspektive, dass autonom fahrende Shuttles, also mehr Personen-Shuttles, eben halt nicht der Individualverkehr, dann autonom fährt jeder wieder für sich in seiner Kapsel, sondern mal Kapseln, wo man Ridesharing betreibt, wo sich mehrere Menschen den Weg teilen. Da gibt es ein gutes Projekt von Moja in Hamburg, wahrscheinlich das einzig wirklich funktionierende, zumindest mal, ich sage mal, aus der Kundenperspektive, noch nicht betriebswirtschaftlich, das jetzt auf ein autonomes Zeitalter zuläuft, also wo praktisch die Fahrzeuge selbst fahren. Wäre das eine Perspektive für dich, auch für München? Also die Hamburger haben, glaube ich, jetzt durchgerechnet, dass sie 10.000 von diesen Shuttlen zusätzlich zum ÖPNV brauchen, um tatsächlich eine massive Entlastungsfähigkeit für Pkw an dich in der Stadt darzustellen. Ist das für dich eine Vision, wo du sagst, ja, darauf könnte es hinauslaufen, einfach eben halt mit, ich sag mal, quasi ÖPNV-Angeboten von kleinen kapseligen Fahrzeugen, die mehrere Personen aufnehmen. Ist das ein Lösungsansatz für dich, der passen kann?
Ja, also das, was du jetzt, das Beispiel, was du genannt hast, da waren wir ja auch gerade zu Beginn involviert. Das ließ sich ja auch aus der Presse entnehmen. Dementsprechend haben wir natürlich absolut den Grundgedanken jetzt auch, was Moja oder Moja-äquivalente Konzepte an. Jetzt kannst du sagen, naja, das ist ja nichts anderes als das Konzept Bus. Ne? Also so, das gibt's ja schon immer. Wir haben einen Bus. Mit diesem Bus fahren unterschiedliche Menschen von A nach B und nicht individuell. Also gibt's ja diesen grundsätzlichen Vorteil schon. Moja oder ähnliche Konzepte, die variieren natürlich, weil ansonsten könnte man sagen, setzt doch einfach mehr Busse ein und schon haben wir ja viele Probleme gelöst. Unterscheidet sich, weil die natürlich schon auch dynamische Routen haben. Also wo du dann in dem Moment sagst, AI getrieben auch, du musst jetzt nur noch eine Straße nach vorne gehen und dann wirst du da entsprechend aufgenommen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung zu dem, was wir jetzt auf der Bus- oder auf der festgelegten Tram- oder U-Bahn-Seite und so weiter schon haben. Das heißt, das ist in der Tat etwas, wo du dann sagen kannst, das kann grundsätzlich die Stausituation und so weiter entlasten. Plus, wenn es dann auch noch autonom fährt, ist es natürlich kostenseitig auch ein Thema.
Als Business Case, ne?
Genau. Und die große Frage ist allerdings nur, wann sind wir denn in der Lage, jetzt Level 5 autonom so zu fahren, dass du dann wirklich auf den Fahrer oder auf Drohnen-alike Fernsteuerung von irgendwo des Fahrzeuges dann verzichten kannst, nicht vor 35 fortfolgenden. Ne? Also, dass wir dann da irgendwie davon ausgehen können, dass wir einem Fahrzeug und der Software in dem Fahrzeug 8 Mütter und Kinder zur Verfügung stellen und das fährt dann autonom durch irgendeine Stadt, wird eine schwierige Geschichte. Also es kann sein, dass es bestimmte Regionen gibt wie Middle East, also wo du sagst, da schneit es nicht, kein Glatteis und so weiter, wo man dann genauso wie in einigen Stellen der USA dann viel, viel stärker solche Dinge einsetzen kann, als jetzt zum Beispiel in München in der aktuellen Zeit. Ne? Und da musst du dann immer irgendwie geartet auch Systeme zur Verfügung stellen, dass dann wieder ein Fahrer übernehmen kann oder wer auch immer übernehmen kann. Und deswegen glaube ich schon, dass solche Konzepte ergänzend gut sein können, insbesondere autonom und dass das auch vorangetrieben werden muss, weil jede einzelne Lösung, die dazu beiträgt, das hier zu entschlacken, die richtige ist. Aber es wird auf jeden Fall noch länger dauern und ist auch eine relativ kostspielige Angelegenheit. Ne, bevor du in den Genuss kommst, du hast etwas, wo du auf den Fahrer verzichten kannst und du das mal ins Gewicht legst zu, was muss ich eigentlich heute investieren, um dann den Fahrer einzusparen, dann fällt das erstmal nicht ins Gewicht und es dauert relativ lange, bis dieser Business Case positiv ist.
Jan, wir sind jetzt eine Stunde unterwegs. Es macht Spaß. Ich könnte noch 2 Stunden mit dir über diese Themen sprechen. Aber ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Ich habe zum Abschluss vielleicht eine Frage an dich. Free Thinking Room stellen wir eigentlich immer zum Ende. Stell dir vor, du wärst wirklich allmächtiger Bundespolitiker, hättest einen Tag Zeit, was richtig Cooles auf den Weg zu bringen, eine Initiative, die du für wichtig hältst im Bereich Mobilität, nachhaltige Mobilität für Deutschland. Was wäre das, was du in Angriff nehmen würdest?
Also wenn ich das ernst nehmen möchte in Richtung Elektromobilität, dann muss ich das auch zur Verfügung stellen, dass Elektromobilität nicht einfach nur laden ist, sondern den entsprechenden Strommix auch zu laden, damit verbunden ist. Das hat sehr viel mit dezentralen Strukturen zu tun, was Eigenheime und so weiter angeht. Also ich glaube, dann würde ich mich sehr stark dafür einsetzen, dass die Möglichkeiten, die wir im Moment haben, nämlich nicht nachzudenken, ein Auto zu tanken, dann auf der Elektromobilitätsseite haben und dass dahinter sich eben nicht nur Gas- und Kohlekraftwerke und so weiter befinden, sondern in der Tat, dass ein nicht gefaktes CO2-neutraler Strommix ist. Und den haben wir weder in Deutschland noch haben wir den in Europa. Und deswegen laufen wir da auf eine Situation zu, die finde ich schwierig von der Mixseite. Das würde ich mir wünschen, dass man das in den Griff bekommt.
Alles klar. Ja, und vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Können wir gerne nochmal vertiefen. Wir haben ganz viele Themen nur gestriffen. Nochmal gerne in die Tiefe gehen. Vielen herzlichen Dank. War wie erwartet spannend, das Gespräch mit dir. Ich wünsche euch viel Erfolg mit euren Kunden.
Ich danke dir vielmals, Jürgen.
Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann.